Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph, guten Morgen. Wir wollen hier im Hi-Podcast ja immer wieder neue und spannende Themen für Sie und euch diskutieren. Und für unsere Recherche werfen wir deswegen auch immer wieder einen Blick auf die Bestsellerlisten.
Auf welche Bestsellerlisten schauen wir? Natürlich auf die Amazon-Bestsellerliste, aber vor allen Dingen auf die Spiegel-Bestsellerliste. Sie zählt seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten Orientierungshilfen für Leserinnen und Leser in Deutschland. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass viele hochverkaufte Bücher nicht vorkommen. Zum Beispiel das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, das verkauft sich immer wie geschnitten Brot in den Buchläden, aber da es nicht wirklich ein neues Buch ist, weil es immer dasselbe Buch ist mit einigen Neuauflagen, erscheint es nicht in der Spiegel-Bestsellerliste. Die ist eine sehr relevante Bestsellerliste, weil sie halt bereinigt wird um viele Bücher, die aus unterschiedlichen Gründen da vielleicht gar nicht stehen sollten. Also Bücher, die es auf diese Liste schaffen, die erhalten und verdienen vielleicht besondere Aufmerksamkeit, zumindest was ihre Verkaufszahlen angeht und damit wahrscheinlich auch die Lesezahlen.
Aber darüber hinaus haben diese Bestseller vor allem eine tiefere Wirkung auf die Gesellschaft und prägen maßgeblich das, was Menschen lesen und was sie denken. Die Bücher, die in großen Stückzahlen verkauft werden, haben das Potenzial, das kulturelle Bewusstsein einer Gesellschaft zu prägen. Sie spiegeln nämlich nicht nur aktuelle Trends, Ängste und Hoffnungen wider, sondern formen auch die Art und Weise, wie wir Themen diskutieren und auch verstehen. Zum Beispiel Bestseller wie Chick von Wolfgang Herrndorf oder Unter Leuten von Juli C. haben die deutsche Leserschaft zum Beispiel stark beeinflusst, indem sie gesellschaftliche Fragen aufgegriffen und zur Auseinandersetzung mit diesen Fragen angeregt haben.
Und die beiden Beispiele, die du gerade nanntest, sind belletristische Bücher gewesen, Chick und Unter Leuten. Aber natürlich die Sachbücher spielen ebenfalls eine große Rolle. Aber Sachbücher können sehr unterschiedlich geschrieben werden. Sachbücher beleuchten einen bestimmten Gegenstand aus bestimmten Sichtweisen und diese bestimmte Sichtweise, die eingenommen wird, die hat Einfluss auf die Denkweise einer Gesellschaft. Zum Beispiel haben wir ein sehr kapitalismuskritisches Buch hier einmal besprochen, das ganz lange oben auf den Bestsellerlisten steht.
Genau, ich glaube, es steht gerade sogar wieder auf der Bestsellerliste. Das Buch heißt Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann. Ich glaube, wir haben das vor rund anderthalb Jahren, einem Jahr hier im Podcast besprochen.
Auch wieder ganz oben auf der Bestsellerliste angekommen ist Yuval Noah Harari, diesmal mit seinem neuen Buch Nexus. Populärwissenschaftliches Thema, intelligent aufbereitet, wie die Kulturtechnik der Vernetzung unsere Gesellschaft verändert hat und in Zukunft durch KI verändern wird. Also Sachbücher, mindestens so wichtig wie Belletristik.
Jetzt würde man ja denken, dass die Bücher, die auf der Spiegel-Bestsellerliste sind, auf jeden Fall verlässliche Informationsquellen sind. Das muss aber natürlich nicht so sein, denn nicht zwangsläufig ist es so, dass die Inhalte objektiv oder vielleicht sogar umfassend korrekt sind, oder?
Genau, zumindest kann man da unterschiedliche Meinungen haben. Eins ist klar, auf dem Buchmarkt, ganz besonders in Deutschland, gilt, Bücher, die warnen, die eine dunkle, dystopische Zukunft zeichnen, die verkaufen sich viel besser als Bücher, die Optimismus verbreiten. Man spricht auch gerne von Alarmismus. Wenn also an die Alarmglocke geschlagen wird, wenn eine Cassandra-Haltung eingenommen wird, wenn gesagt wird oder behauptet wird, dass alles sich nach unten entwickelt, dass es sehr schwieriger wird, dass die nächste Katastrophe vor der Tür steht, dann sind die Verkaufszahlen oft höher, als wenn eine optimistische Haltung eingenommen wird. Also, es lohnt sich, Bestsellerlisten und die Bücher auf diesen Listen kritisch zu hinterfragen, denn es gibt einen starken Anreiz, einen Verkaufs- und auch einen Publizitätsanreiz, dafür eine bewusst negative Haltung einzunehmen, verkauft sich einfach besser.
Jetzt haben wir viel über Bestseller gesprochen, weil wir heute einen Bestseller-Autor zu Gast haben und mit ihm über seinen jüngsten Bestseller gesprochen haben. Und wir wollen heute mal ohne große Erklärung starten und es Ihnen überlassen, wie Sie auf dieses Interview, auf die Inhalte und Aussagen schauen wollen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und starten in die Folge, oder?
Genau, wir starten in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Marc Friedrich.
Marc Friedrich bezeichnet sich als Finanzexperte und ist ein sechsfacher Spiegel-Bestseller-Autor. Zudem gehört er zu den gefragtesten Speakern im Bereich Finanzen, Wirtschaft und Bitcoin. Seine Vision ist es, finanzielle Intelligenz unter die breite Bevölkerung zu bringen und für Orientierung in einer Zeit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche zu sorgen. Gemeinsam mit dem Finanzstrategen Florian Kössler zeigt der sechsfache Spiegel-Bestseller-Autor Marc Friedrich in seinem neuesten Buch Die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie sie davon profitieren, warum unser derzeitiges Geldsystem zum Scheitern verurteilt ist und wie wir unser Vermögen noch retten können. Denn nach Marc Friedrich gibt es bereits eine Lösung für ein besseres und gerechteres Geld, nämlich Bitcoin. Wir hören gleich rein ins Interview und sind gespannt auf Ihre Meinung und Gedanken dazu, denn Christoph, dir ist das Interview nicht ganz leicht gefallen, oder?
Nein, das gebe ich zu. Bei dem Thema Finanzsystem, Zentralbanken, Bitcoin kann man sehr unterschiedliche Meinungen einnehmen. Und natürlich ist Marc Friedrich jemand, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Er kommt bloß zu ganz anderen Schlussfolgerungen als ich. Auch ich halte Bitcoin für eine sehr gute Erfindung. Ich glaube aber nicht, dass unsere gegenwärtigen Finanzsysteme dazu führen, dass die Bevölkerung absichtlich ein reicher wird und wir alle in Armut und Verderben landen. Aber da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich habe mich bemüht, so sachlich und unabhängig zu fragen, auch wenn ich an vielen Punkten meine eigene Meinung hatte. Aber das kann ja jetzt jeder für sich selber entscheiden. Wichtig war es uns an dieser Stelle, diesen sehr erfolgreichen Autoren hier mal bei uns im Podcast zu haben, vorzustellen, mit ihm seine Thesen, seine Schlussfolgerungen zu diskutieren.
Und genau das hören wir uns jetzt an. Los geht's.
Marc Friedrich, schön, dass Sie mit dabei sind. Danke fürs Mitmachen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Sie haben zahlreiche Bestseller geschrieben. Ihr neues Buch, das wahrscheinlich auch Bestseller werden wird, spricht von der größten Revolution aller Zeiten. Was genau hat es bei dieser Revolution auf sich oder mit dieser Revolution auf sich? Und wie hängt das mit unserem Geldsystem zusammen?
Ja, vorab, es ist schon ein Bestseller, worüber ich natürlich sehr dankbar bin und demütig. Okay. Und wir alle sind ja weltweit verbunden über drei Eigenschaften als Menschheit. Erstens über die Empathie, zweitens, dass wir alle aus Fleisch und Blut sind und drittens, dass wir alle das gleiche Geldsystem verwenden, obwohl wir nie darüber demokratisch abgestimmt haben. Trotzdem haben wir weltweit ein Papiergeldsystem implementiert. Und die größte Revolution wäre natürlich, dieses Geldsystem zu revolutionieren, zu ändern, und zwar durch eine Graswurzelrevolution. Und wir alle spüren ja intuitiv, dass in den letzten Jahren vor allem auch an den Finanzmärkten, aber auch beim Geldsystem, was aus den Fugen geraten ist. Und wir hatten zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren eine sehr hohe Inflationsrate, die höchste seit 20, 30 Jahren. Und wir sehen auch, dass das Geldsystem sich natürlich immer evolutionär weiterentwickelt. Und wir stehen jetzt an der Digitalisierung des Geldsystems. Und wir hatten da ja schon Kryptowährungen, allem voran natürlich Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung, die auch Geld ist. Und dann haben wir natürlich aber auch die Zentralbankwährungen, also die sogenannten CBDCs, Central Bank Digital Currencies, die jetzt von den Zentralbanken in den Markt gebracht werden sollen, aus unterschiedlichsten Gründen. Die einen sehen es positiv, die anderen sehen es eher skeptisch. Dazu gehöre auch ich natürlich. Weil es nur, wie gesagt, ein weiterer Versuch ist natürlich, die Geldhoheit zu behalten, weil wir einfach auch sehen, dass die Menschen das Vertrauen in die Geldsysteme, aber auch in die Notenbanken natürlich verlieren, durch die Inflation, aber auch durch Gesetzesbrüche.
Sprechen wir noch einmal über die demokratische Legitimität des jetzigen Systems. Es ist ja nicht ganz undemokratisch zur Welt gekommen. Die amerikanische Zentralbank ist eine Folge der großen Weltwirtschaftskrise, eine Reaktion darauf, der Versuch, staatliche Einflussnahme in ein Banksystem reinzubringen, das zu dem Zeitpunkt nur aus Privatbanken bestand und es gab gar keine staatliche Bank. Das Bretton Woods-System, das wir heute kennen, das den internationalen Finanzmarkt lange, lange bestimmt hat, ist eine Folge des großen Währungsverlustes oder Wertverlustes des Dollars gewesen in den 70er Jahren, als die Dollarkopplung sozusagen von vielen Währungen, auch von den Deutschen, aufgegeben werden musste. Regierungen sind eingeschritten, um es nicht ganz dem privaten Markt zu überlassen. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Was hat sich geändert aus Ihrer Sicht? Warum fahren wir heute nicht mehr so gut mit den alten Systemen?
Weil wir auf der einen Seite eine Planwirtschaft der Notenbanken sehen. Also wir sehen, dass die Notenbanken ohne irgendwie Plan tatsächlich agieren. Mhm. Weil es ist ja schon vermessen zu sagen, dass zum Beispiel die Europäische Zentralbank aus Frankfurt heraus den Zins bestimmen möchte, und zwar von Malta bis Irland. Und dass das nicht funktioniert bei unterschiedlich starken Volkswirtschaften, sehen wir ja schon lange. Parallel haben wir exorbitant steigende Schulden, Staatsschulden auch in den USA. Und die Notenbanken spielen auf der einen Seite immer wieder die Feuerwehr, wenn durch die Gelddruckpresse und durch niedrige Zinsen die Spekulationsblasen gedeihen, um diesen Brand zu löschen. Auf der anderen Seite sind sie dann aber auch wieder Brandverursacher, indem sie die Zinsen dann wieder senken und die nächste Inflationswelle oder Assetblase generieren. Und aus dem Grund sind es praktisch dann zwei in einer Person, nämlich Feuerwehr und Brandstifter in einem. Und wir sehen ja eine Akkumulation von Krisen in den letzten Jahren. Die Finanzkrisen, aber auch andere Krisen werden immer häufiger. Die Einschläge kommen immer näher. Und die Notenbanken haben nur ein Mittel eigentlich, um diese Brände zu löschen, nämlich Zinssenkungen und die Märkte mit Liquidität zu überschwemmen. Und diese Liquidität sucht sich dann natürlich neue Anlagemöglichkeiten. Und dann sehen wir wieder Spekulationsblasen am Immobilienmarkt oder an den Aktienmärkten oder auch bei Kryptowährungen oder anderen Assets wie Uhren, Oldtimern und so weiter. Problem ist aber, darüber, dass unser jetziges Geldsystem am Ende seiner Lebenszeit de facto ist, weil wir haben jetzt exorbitant starke Schulden weltweit angehäuft. Wir sehen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird und dass auch die Inflationswellen sich immer weiter aufschaukeln und dadurch natürlich die breite Masse enteignet wird, weil heutzutage kann zum Beispiel ein Gutverdiener sich keinen adäquaten Wohnraum mehr leisten, weder in Frankfurt noch in Berlin oder in München. Und das führt zu Unmut natürlich in der Bevölkerung und dann fangen die natürlich dann auch an, irgendwann mal populistische oder auch extreme Parteien zu wählen, weil sie unzufrieden sind. Und deswegen, dieses Geldsystem endet eigentlich immer gleich, durch Inflation irgendwann leider in Revolution oder Krieg. Also wenn die Schulden zu groß werden, dann, deswegen habe ich im Buch ja untersucht, 5000 Jahre Geldgeschichte und siehe da, das schwächste Glied in der Kette, warum Geldsysteme immer wieder scheitern, im Schnitt sind es ungefähr 80 bis 100 Jahre, nachdem ein Geldsystem kollabiert, nachdem es initiiert wurde, ist immer der Mensch. Und deswegen sehen wir auch bei Bitcoin, dass der Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, hat dieses schwache Glied aus seiner Rechnung herausgenommen, weil hinter Bitcoin steht keine Zentralbank, keine Politik, kein Staat, kein Mensch. Es kann nicht manipuliert werden, weil egal ob Monarchie, Demokratie oder Diktatur, es ist immer der Mensch, der anfängt, irgendwann das Geldsystem auszuhebeln. Er wird korrupt, er fängt irgendwelche Kriege an oder er fängt an, das Geldsystem zu inflationieren. Und es endet dann eigentlich immer de facto in der breiten Verarmung der Bevölkerung durch Inflation, Währungsreformen, leider oftmals Revolution oder Kriege.
Lassen Sie auf die Argumente nochmal im Detail eingehen, die Sie gerade anführen. Das erste Argument, das Sie nannten, war das Argument, dass die Europäische Zentralbank über einen sehr unterschiedlichen Wirtschaftsraum zu entscheiden hat. Das ist richtig, aber das ist in den Vereinigten Staaten mit ungefähr dreimal so vielen Mitgliedsländern wie die Europäische Union oder der EU-Raum hat, der Euro-Raum hat, auch nicht anders. Sie haben schwach besiedelte Regionen wie Wyoming und Colorado und gleichzeitig Wertschöpfungszentren wie Kalifornien und New York. Aber trotzdem hat es in der Vergangenheit recht gut funktioniert. Was ist der große Unterschied zwischen Europa und USA an der Stelle?
Ja, erstens natürlich, wir haben eine gemeinsame Kultur in den USA und eine gemeinsame Sprache. Und dann dürfen Sie auch nicht vergessen, die Fed hat ja noch bestimmte Bezirk-Fed-Stellen. Also die haben praktisch noch Ableger ihrer Fed-Zentralstellen.
Haben wir auch. Wir haben in Deutschland das Bundesbanksystem, gibt es immer noch.
Ja,
das ist ein Teil des Eurosystems
geworden. Ja, aber die können nicht über die Zinsen bestimmen. Also die Fed zum Beispiel in New York oder die Fed in Texas kann über den Zins vor Ort bestimmen, weil das natürlich eine andere wirtschaftliche Struktur ist, aber die Bank of Belgium oder die Bank of Greece kann nicht sagen, wir machen jetzt einen anderen Zinssatz, weil unsere Wirtschaft anders läuft. Das heißt, wir haben hier tatsächlich Planwirtschaft der Notenbank über die EZB und wir beide wissen, Planwirtschaft hat in der Geschichte noch nie funktioniert, weil es eine absolute Hybris ist, zu meinen, man könnte wissen, wie der Zinssatz in Portugal sein soll oder in Finnland. Und deswegen sehen wir den Euro seit Geburt, seit 25 Jahren eigentlich immer wieder auf der Intensivstation. Muss dauergerettet werden, ohne die Intervention der Notenbanken wäre der Euro schon längst finé. Es ist ein politisches Produkt. Es ist kein Produkt, das wirklich funktioniert. Und vor allem sehen wir ja auch, es ist nur noch am Leben, weil Gesetze gebrochen worden sind. Also alle Maastrichter Kriterien wurden schon längst gebrochen. Also wir haben alles, was wir eigentlich initiiert haben, um den Euro zu gestalten, schon über Bord geworfen, um ihn am Leben zu erhalten. Das zeigt mal schon, wie desperat man eigentlich ist. Parallel wurden Billionen jetzt schon ins System gepumpt, um den Euro am Leben zu erhalten. Und die nächste Rettungsmaßnahme steht schon eigentlich parat, weil es ist einfach so, dass Währungsunionen zwischen unterschiedlich starken Wirtschaften immer in der Vergangenheit gescheitert sind. Und die USA ist halt ganz anders gestrickt. Das ist ein Land, eine Nation, ein Wertekanon, eine Sprache und natürlich auch mit den Bezirksfeds, die entscheiden können, wie sie regional entscheiden.
Aber die Bezirksfeds, die haben eine Stimme im Zentralbankrat des Fed-Systems. Aber die Fed St. Louis setzt ja nicht ihren eigenen Zinssatz, sondern die haben eine Stimme beim Mitbestimmen des Zinssatzes der Federal Reserve bundesweit. Also ist ja nicht so, dass die einzelnen regionalen Feds ihre eigene Stimme sind. Sie beobachten den Markt sehr genau, sie schreiben eigene Beigebooks, sie steuern auch dem zentralen Beigebook bei, sie nehmen Teilfunktionen wahr, aber sie setzen nicht ihren eigenen Zins.
Also regional sind ja insgesamt 12 Federal Reserve Banken vor Ort. Regional können die natürlich in ihrem Bereich agieren und dementsprechend auch ihre wirtschaftliche Aktivität wiederbilden. Und deswegen können dann Unternehmen sich anders verschulden zu einem anderen Zinssatz, wie zum Beispiel über den großen Zinssatz. Das ist schon eine große Flexibilität, die man dort hat. Und vor allem, wie gesagt, es ist eine Sprache, eine homogene Kultur sozusagen der Amerikaner. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die USA ist ja die Weltreservewährung. Nichtsdestotrotz, seit Einführung der Fed 1913 hat der Dollar über 99% an Kaufkraft verloren. verloren. Auch das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwas passieren muss. Deswegen kommt die Fed jetzt auch mit einer digitalen Währung, um da die Kontrolle zu behalten. Weil wenn Sie es jetzt gegenüber Immobilien, Aktien oder Gold oder Bitcoin berechnen, sehen Sie einfach, dass der Kaufkraftverlust, die Enteignung der Bürger eigentlich schon gegeben ist. Weil wir alle arbeiten ja wir geben Lebenszeit her, um Geld zu verdienen. Und wenn diese gespeicherte Lebenszeit in Form von Geld uns dann genommen wird, dann müssen wir tatsächlich auf die Beine gehen. Und deswegen ist ja auch Bitcoin so spannend. Deswegen ist es auch die größte Revolution, weil wir in einer Art Graswurzelrevolution von unten zum allerersten Mal ein demokratisches, deflationäres Geldsystem implementieren könnten, was uns nicht von oben aufgezwungen wird, wo wir nichts, also wir haben ja Zwangsgeld. Wir müssen das Geld ja verwenden. Sie müssen ja mit Euro oder Dollar bezahlen. Und so könnte man tatsächlich von unten sagen, nee, ich verwende jetzt nicht den Dollar, sondern den Euro. Ich würde gerne zum Beispiel Bitcoin verwenden. Und das wäre tatsächlich eine große Revolution, weil, wie gesagt, wir könnten das weltweit aufrollen, ohne zu fragen, ob das überhaupt beliebt ist oder ob das überhaupt gemacht werden soll per Gesetz von der Politik aus.
Zum Argument der schleichenden Entwertung durch Inflation. Die meisten Zentralbanken, großen Zentralbanken setzen ja Inflationsziele so um die 2%. Man möchte keine Deflation, weil man ja am Beispiel Japan gesehen hat. Und an vielen anderen Beispielen, wie gefährlich Deflation sein kann. Man möchte auch nicht zu starke Inflation haben. Also ungefähr 2%, aber immer noch genug Abstand zur Deflation, weil Deflation hochgefährlich, weil Menschen verschieben ihre Anschaffungspläne, wenn sie glauben, dass alles preiswerter wird. Deswegen 2% ist der Korridor, den die meisten Zentralbanken anstreben. Und sie arbeiten hauptsächlich mit dem Zinssatz, um dahin zu kommen. Und wenn man sich aber die langfristigen Realzinskurven anschaut, sind die gar nicht so unerfolgreich damit. Die schaffen es meistens in dem Korridor, gibt Ausreißer nach oben, nach unten. Aber viele Zentralbanken, vor allen Dingen die Fed, aber auch die EZB, haben es in der Vergangenheit geschafft, diesen Korridor leidlich zu treffen. Würden Sie sagen, das stimmt nicht oder das spricht man denen ab?
Nee, aber also die 2% sind ja rein willkürlich entstanden. Das war damals ein Banker der Bank of New Zealand, der gesagt hat, wir machen 2%. Es gibt keinen empirischen Beweis, warum 2% jetzt die Lösung sind. Und wir sind jetzt wieder in der Zinswende. Die Notenbanken weltweit sind ja schon wieder in der Zinssenkungsphase, haben den Zyklus verlassen der Zinserhöhungen. Und jetzt wird wieder Liquidität in den Markt kommen. Und diese Liquidität wird natürlich zu einer zweiten, weiteren Inflationswelle führen. Wir sehen aber auch natürlich dann deflationäre Entwicklungen. Wir sehen eher eine Deglobalisierung in der Welt. Wir sehen, dass der Hegemon USA im Wanken ist und dass wir von einer unipolaren Welt zu einer multipolaren Welt überschreiten. Und dahingehend natürlich, dass eher deflationäre Entwicklungen hat, parallel noch gepaart mit künstlicher Intelligenz, die noch produktiver sein kann, etc. Aber eine zweite Inflationswelle durch einen Tsunami an Geld, durch die Druckerpresse, wird in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Das wird natürlich dazu führen, dass wir neue Assetblasen sehen werden, also neue Rekordstände an den Aktienmärkten, auch bei Bitcoin oder auch bei Gold. Das sind ja alles schon Indikatoren, die wir jetzt schon sehen. Und deswegen werden wir da auf jeden Fall die Notenbank sehen, die dann sagen werden, okay, 4% ist es neue 2%.
Wenn jetzt die Amerikaner ihre Hegemonialstellung verlieren, es gibt ja tatsächlich viele Anzeichen dafür, nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Amerikaner fast die Hälfte, 40% ungefähr der Weltindustrieproduktion auf sich vereint. Heutzutage sind es um die 25%. Das wird auch weiter abnehmen. Das spräche allerdings in der logischen Folge dafür, dass andere Währungen gesteuert von anderen Zentralbanken stärker werden. Die Renminbi oder der Yen wieder oder die südkoreanische Währung. Und in einer multipolaren Welt könnte ein System multipolarer Ankerwährungen entstehen. Das heißt nicht automatisch, dass es nicht, also dass der Bitcoin stärker wird oder dass nicht zentralbankgesteuerte Währungen stärker werden, sondern es würde zunächst einmal dafür sprechen, dass nicht mehr nur eine Zentralbank das Sagen hat, wie die Fed, sondern dass es mehrere Zentralbanken sein könnten. Wie kommt in dieses Spiel jetzt der nicht zentralbankgesteuerte Bitcoin hinein? Welche Vorteile bietet er, die keine Zentralbank bieten kann?
Ja, da frage ich Sie gleich mal, würden Sie denn der chinesischen Nationalbank trauen?
Wenn wir trauen, natürlich vertraue ich der chinesischen Regierung nicht.
Genau.
Das war eine andere Frage als die Frage, ob ich einer Währung traue. Der Währung traue ich dann, wenn ich ihrem Außenwert Stabilität zumesse. Wenn das der Fall ist, kann ich mich moralisch immer noch entscheiden, ob ich jetzt ausgerechnet die chinesische Währung kaufen will. Aber wenn der Außenwert einer Währung stabil ist, dann könnte sie eine Reserve- oder Ankerwährung werden.
Also ich sehe das nicht. Der Dollar wird die stärkste unter den sterbenden Fiat-Währungen sein, weil wir einfach jetzt 70 Jahre Pax Americana hatten und weltweit können Sie mit dem Dollar, egal in welcher Region, egal ob Afghanistan, Argentinien oder auch Australien, aktiv eigentlich werden und jeder erkennt und nimmt die Währung auch an. Und wir sehen aber auch parallel, dass die Notenbanken auch ihrem eigenen Produkt, den ungedeckten Papiergeldwährungen, nicht mehr trauen. Deswegen kaufen sie ja wie noch nie Gold ein. Wir haben Rekordzukäufe, vor allem seit der Finanzkrise 2008, verstärkt aber auch während Corona und natürlich auch während dem Ukraine-Konflikt. Und das sind nicht nur jetzt die Kleinnotenbanken, sondern die richtig großen. Indien, Brasilien, Türkei, also China, alle kaufen in Rekordmengen Gold ein. Und das ist schon ein Indikator, wohin die Reise geht. Vielleicht wird irgendeine Regierung kommen und wird sagen, wir werden jetzt ein CBDC veröffentlichen, der vielleicht gedeckt ist mit Öl oder mit Gold. Aber die breite Masse wacht auf. Die Menschen werden skeptischer. Die Wahrheit bricht sich immer ihren Weg. Und sie merken ja einfach weltweit, egal wo sie leben, dass Gold einen neuen Rekordstand erreicht, dass die Aktienmärkte steigen, dass Immobilien teurer werden. Und wenn Sie sehen, Rekordniveau, Rekordhöchststände bei Gold oder auch bei Bitcoin, bedeutet ja nur im Umkehrschluss, dass wir eigentlich ein Allzeittief in den Währungen sehen. Und Bitcoin hat alles outperformed. Gegenüber Bitcoin ist jede Währung, jedes Asset eigentlich um 99% gesunken, da Bitcoin das erfolgreichste Investment ist oder vielmehr gut ist, was die Menschheit jemals geschaffen hat, weil es tatsächlich endlich ist und auch nicht manipulierbar ist durch den Menschen. Und ich glaube, durch die kommenden Krisen werden die Menschen weltweit erkennen, was Inflation ist und wie Geld funktioniert und was wirkliches Geld ist. Sie werden erkennen, der Dollar ist nur eine Währung, aber Bitcoin und Gold, das ist tatsächlich Geld und auch teilweise limitiert. Wir wissen nicht, wie viel Dollar die Fed noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Euro die EZB noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erde schlummert. Aber wir wissen, bei Bitcoin ist definitiv im Jahr 2139 durch den Algorithmus Ende bei knapp 21 Millionen Einheiten. Und deswegen werden die Menschen bei den kommenden Krisen nie wieder das gleiche Vertrauen in eine Papierwährung oder in eine Staatswährung haben wie zuvor. Und sie werden sich demokratisch in Bitcoin eigentlich selbst entscheiden oder in Gold oder in andere limitierte Werte in der inflationären Welt. Das heißt, es wird eine Graswurzelrevolution sein. Und nur vielleicht, wenn sie es müssen, werden sie irgendwie noch auf diese Staatswährungen zugreifen oder auf die CBDCs. Aber sie werden sagen, ich will das beste Geld haben. Und deswegen bin ich auch ein großer Anhänger der österreichischen Idee diesbezüglich. Ein Wettbewerb der Währungen, ein Wettbewerb des Geldes. Und auch in Argentinien, wo ich ja auch verwurzelt bin, wo ich ja auch bei dem Staatsbankrott dabei war, sehe ich ja auch, dass meine bekannten Freunde sagen, ich traue jetzt dem Staat nicht, ich nehme lieber mal eine Goldmünze, ich kaufe mir ein Stück Grund und Boden oder ich gehe in Bitcoin. Und deswegen wird Bitcoin seinen Weg gehen. Und es ist ja schon seit 2008 eigentlich, also 2009 offiziell, um uns herum. Und siehe da, der Siegeszug von Bitcoin ist beeindruckend und wir alle wollen ja auch ein digitales Geldsystem haben und deswegen ist Bitcoin meiner Ansicht nach ein definitiver Lebensrettungsanker für seine Kaufkraft.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass natürlich der Wert, den man dem Bitcoin beimisst, ist am Ende eine soziale Konvention, aber genauso ist es bei Gold. Auch Gold oder Silber oder Platin sind soziale Konventionen.
Geld?
Bei Geld ganz genauso. Man einigt sich darauf. Und in der Tat hat der Bitcoin als soziale Konvention sich bewährt als Wertaufbewahrungsmittel, nicht notwendigerweise als Transaktionsmittel. Gold ist für Transaktionen vergleichsweise ungeeignet, zahlt kaum jemand in Goldmünzen. Auch der Bitcoin hat sich für Transaktionen aufgrund seines Rechenvolumens, seiner Transaktionszeit, die doch vergleichsweise langsam ist, eher nicht bewährt. Wenn Sie auf den breiten Markt der digitalen Währungen, der Kryptowährungen schauen, welches wird denn die wahrscheinlich erfolgreichste Transaktionswährung werden? Nicht Aufbewahrungswährung, aber Transaktionswährung.
Bitcoin. Also Sie haben Lightning noch nicht erwähnt. Mit Lightning kann ich ja in Echtzeit fast kostenlos Bitcoin weltweit verschicken. Und die klügsten Köpfe der Welt, die ich kenne, die Bitcoin-Developer, sitzen dran, um Bitcoin ständig weiter zu verbessern. Und deswegen ist Bitcoin ja auch so genial, weil es jetzt nicht, weil es dezentral ist, weil es jetzt nicht irgendwie von einem Unternehmen ist, wie alle anderen Kryptowährungen, die also auch zentralistisch sind, auch wieder planwirtschaftlich eigentlich, sondern Bitcoin ist wirklich Open Source. Und Open Source Dezentralität ist meiner Ansicht nach die Zukunft in einer Welt, in der wir uns momentan befinden. Das heißt, wenn die klügsten Köpfe daran arbeiten, Bitcoin immer besser zu machen, wird sich auch eine Lösung finden. Lightning ist ein erster Aufschlag. der sehr erfolgreich ist, und weitere wird es geben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wir sehen ja schon die ersten Staaten, die Bitcoin adaptieren, auch als ihre Währung mit einbezogen haben. Also Bhutan meint zum Beispiel Bitcoin, El Salvador hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel implementiert. Und siehe da, weitere Nationen interessieren sich auch dafür, vor allem aus den dritten Weltländern. Und da wird es noch die ein oder andere Überraschung in den nächsten Jahren geben. Mhm. Parallel glaube ich einfach, dass die Adaption weiter voranschreiten wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere Land, ich gehe mal von den USA aus, weil natürlich die Etablierung des Bitcoin-Spot-ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin, war eine Adelung. Und deswegen ist Bitcoin auch da und wird da bleiben. Das war durch die Finanzindustrie in den USA auf jeden Fall ein Meilenstein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere Land sagen wird, okay, wir werden jetzt eine Währung implementieren, die hat als Base, als Fundament den Bitcoin, und wir sagen, wie beim Goldstandard, 5 unserer Währungen sind ein Bitcoin, und dann wird die Welt da wieder Vertrauen schöpfen, wenn es hinterlegt ist mit einem Smart Contract zum Beispiel.
Sie koppeln an den Bitcoin, genauso wie früher die Mark bis 1972, genau, glaube ich, an den Dollar gekoppelt war. Nun gibt es Tausende, zigtausende von Digitalwährungen, mittlerweile Kryptowährungen, aber wenn man das Universum der Kryptowährung betrachtet, versammelt sich der allergrößte Teil, der überragend größte Teil des Werts genau bei Bitcoin. Das heißt, wir haben es bei Bitcoin mit einer Wertakkumulation zu tun, die, wenn man sie in Prozent ausdrückt, größer ist als die Wertakkumulation des Dollar bei Fiat-Währungen, also bei klassischen Währungen. Also der Bitcoin versammelt mehr Prozentsätze des digitalen Geldes auf sich, als der Dollar Prozentsätze an nicht digitalen traditionellen Geld an sich versammelt. Also eine Ballung wieder. Birgt diese Ballung ein Risiko?
Na, noch nicht, weil wenn Sie überlegen, Gold ist jetzt momentan 17 Billionen Dollar wert, der Aktienmarkt ist bei über 120 Billionen, die Immobilienmärkte sind noch viel, viel höher bewertet, da ist Bitcoin mit knapp 1 Billion immer noch relativ günstig und klein.
Aber wenn ich da eine kurze Nachfrage stellen kann, wenn Sie es mit Gold vergleichen und Zentralisierung von Gold, Gold ist ja nicht zentralisiert, das gehört zwar Leuten, aber das System Gold oder die Schaffung von Gold beziehungsweise die Herstellung von Gold wird ja nicht zentral überwacht, sondern klar, Gold ist in den Händen von Staatsbanken oft, und auch da kann man sagen, da hat eine Ballung stattgefunden, aber es ist nicht eine Summe von Programmierern, es ist nicht eine kleine Gruppe von Menschen, die Gold als System in den Händen hält. Das ist beim Bitcoin anders. Das sind nicht viele Menschen, die den Bitcoin weiterentwickeln. Sehen Sie da ein Risiko? Ist das eine Machtballung, die zur neuen Krisen führen kann?
Nee, also wir haben tausende Core-Developer im Bitcoin-Bereich. Es ist dezentral und der Bitcoin ist auch sehr fragmentiert verteilt, und jeder kann Bitcoin minen oder das Netzwerk unterstützen mit einer eigenen Node. Also ich persönlich habe hier im Büro 2 Nodes, ich habe privat eine Node, und das ist die Stärke von einem dezentralen System. Sie können dezentrales System nie stoppen und jeder kann dran teilhaben. Wenn ich mir jetzt praktisch Mining Equipment kaufe, kann ich Bitcoin minen. Das mache ich ja auch mit meiner Bitcoin-Heizung. Also dahingehend ist es da kein Klumpenrisiko wie jetzt in unserem alten Geldsystem über die Notenbanken, die halt bestimmen, wie groß die Geldmenge ist, oder jetzt bei anderen Assets. Also da bin ich relativ entspannt, und die Core-Developer sind weltweit verteilt. Es sind Tausende, die daran arbeiten. Ich kenne persönlich auch einige. Da bin ich völlig entspannt, weil keiner kann das System alleine irgendwie aushebeln oder kann irgendwas manipulieren. Da es halt ein demokratisches Geldsystem ist. Wir entscheiden, wie bei dem Block-Size-War 2017, wollen wir die oder die Richtung gehen, und die Mehrheit hat entschieden, einfach dadurch, dass sie Bitcoin weiterhin verwendet haben, und damit ging es weiter nach dem Fork.
Lass mich mal ganz kurz das Demokratisierungsargument noch einmal aufgreifen. Gerne. Die amerikanischen, den Dollar beispielsweise gab es nicht vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Der Finanzminister unter Lincoln hat den Dollar sozusagen erfunden. Das musste natürlich durchs Parlament. Der Kongress hat darüber abgestimmt. Die Regierung besetzt das Board. Auch das kann man kritisieren. Das ist bestimmt nicht perfekt demokratisch legitim. Aber es finden Wahlen statt alle 4 Jahre, und mit einer neu gewählten Regierung, einem neu gewählten Parlament, kann immer auch Einfluss genommen werden, sogar erheblicher Einfluss genommen werden auf die Governance der jeweiligen Zentralbanksysteme. Bitcoin-Wahlen Ich weiß von keinem. Die Governance Boards von Bitcoin, die Programmierer, man kann sagen, ja, es ist breit adaptiert, aber adaptieren, den Bitcoin benutzen, heißt noch lange nicht, dass man Mitspracherecht im Bitcoin-System hat. Warum soll der Bitcoin aufgrund seiner gegenwärtigen Governance-Struktur völlig ohne Wahlen demokratisch legitimer sein als Zentralbankwährungen?
Ja, gut, weil jeder kann in das System rein, ohne irgendwelche Zensur oder Manipulation. Das heißt, ich habe keine Hürde und jeder kann auch entscheiden, behalte ich meine Bitcoin? Jeder kann eine Node bei sich zu Hause oder im Büro einrichten und stärkt damit das Bitcoin-System und jeder kann auch meinen. Also es ist schon, wie ich finde, das demokratischste Geldsystem, was wir jemals hatten, weil unser jetziges Geldsystem wird von oben uns auferzwungen und die Notenbanken können praktisch bestimmen, inflationieren wir das Geldsystem, also enteignen wir die Bürger, und wir dürfen auch nicht vergessen, natürlich bei der Fed wissen wir ja auch, dass alle großen Banken mit Inhaber der Fed sind und dementsprechend auch entscheiden, wohin die Reise geht. Deswegen wurden ja auch bei allen Bankenkrisen die Banken immer wieder gerettet. Und sobald sie eine gewisse Größe haben, müssen sie einfach Teil des Fed-Systems sein in den USA. Und natürlich hat Goldman Sachs und JP Morgan und Bank of America dann gewissen Einfluss auch auf die Geldmengenpolitik oder auf die Notenbankpolitik generell. Also dahingehend wirklich demokratisch ist das nicht. Das heißt nicht umsonst Big Money, und es wird immer so bleiben. Also die Bank gewinnt immer, wie es im Casino so schön heißt. Und mit Bitcoin haben wir einfach ein Gegenentwurf, das halt wirklich demokratisch ist. Weil egal, ob Sie jetzt in Landshut sitzen oder in Borneo, Sie können am Bitcoin-Netzwerk teilhaben und Sie müssen kein Bankkonto haben. Sie müssen eigentlich nur eine Internetverbindung haben, und das macht es schon ziemlich revolutionär, wie ich finde. Weil wir haben ja immer noch, darf ich nicht vergessen, 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt, die unbanked sind, die keinen Zugang zu einem Bankensystem haben, und damit können wir mehr Gleichberechtigung schaffen und auch mehr soziale Gerechtigkeit. Und das ist, wie ich finde, ein revolutionärer Akt, weil für viele Banken lohnt es sich gar nicht, im Dschungel irgendeine Bank aufzubauen.
Zum Abschluss noch zwei Fragen, Herr Friedrich. Frage Nummer eins nach Sicherheit und Sauberkeit des Geldes. Kryptowährungen, auch Bitcoin, stehen oft in der Kritik dafür, dass sie eben kein KYC haben, wie man es bei Banken nennt. Know your customer. Es findet keine Kontrolle statt. Jeder kann sich den Node aufmachen. Also auch Schwarzgelderpresser, Kinderentführer, Drogenhändler, Atombombenhändler, Waffenhändler, illegale Waffenhändler. Jeder, der möchte, macht einen Node auf und muss sich keinerlei Kontrolle unterziehen. Die Kontrolle ist im klassischen Bankensystem, Know Your Customer, KYC, immer stärker geworden, besonders seit 9/11. Bei den Kryptowährungen gibt es sie überhaupt gar nicht, mit dem Ergebnis, wer Schwarzgeld erpresst, wer überhaupt Erpressungssummen, Ransomware wird installiert und es wird eine Erpressungssumme verlangt. Es wird immer in Bitcoin abgewickelt, weil die Spuren nicht nachzuvollziehen sind oder schwer nachzuvollziehen sind. Wäre es nicht an der Zeit, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen mal weißer werden, legaler werden und sich reinigen von strafbaren Handlungen, die mit ihrem System ermöglicht werden?
Also da haben Sie einige Vorurteile aufgenommen, die natürlich so nicht stimmen. Selbst die EZB als auch die Deutsche Bundesbank haben ganz klar gesagt, dass die illegalen Geschäfte mit Bitcoin bei unter 1% liegen. 99% aller Betrugsdelikte und auch Erpressungsversuche und so weiter oder auch illegalen Geschäften werden natürlich mit Fiat-Geld gemacht, ne? Also die Mafia hat jetzt noch keine Note, und KYC wird natürlich immer wichtiger. Wir sehen alle Börsen, also kommen nicht zu keiner Börse mehr rein, also Kraken, Coinbase, wie sie alle heißen, ohne KYC geht gar nichts mehr. Also wir hatten ja auch die MiCA-Verordnung jetzt in der Europäischen Union dahingehend, also sie können eigentlich gar kein Konto mehr öffnen, ohne dann, also bei einer Bitcoin-Börse, ohne dass jetzt irgendwie Personalien hinterlegt werden. Selbst Binance, die ja immer so ein bisschen einen schwierigen Ruf hatten, selbst die sagen jetzt, sorry, wenn ihr in Europa seid, wenn ihr in den USA seid, ihr müsst jetzt mal einen Ausweis hochladen. Deswegen, das sind jetzt viele Vorurteile, die dann natürlich rumschwören, weil man natürlich auch Angst vor dem Unbekannten hat oder weil man auch Angst vor Bitcoin hat, weil es einfach, wie ich finde, eine überlegene neue Geldeigenschaft ist oder ein neues revolutionäres System ist. Und diese ganzen Mythen habe ich ja auch versucht, im Buch mit Daten und Fakten zu entzaubern. Die ganzen Vorurteile, die es da so gibt, dass Bitcoin viel Energie verbraucht und eine Umweltsau ist oder nur Verbrecher verwenden. Nee, also die Mafia, die verwendet vor allem Bargeld oder halt Geld generell, Fiat-Geldsystem. Und dahingehend muss man da halt ein bisschen mit Augenmaß vorgehen. Das nächste Geldsystem wird definitiv digital sein, und dahingehend wird Bitcoin ein Teil davon sein, und da würde ich jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass man da die tatsächlichen Fakten heranzieht und nicht den Vorteilen auf den Leim geht, die gerne mal da verstreut werden.
Friedrich, abschließende Frage. Stellen wir uns jetzt eine Welt vor, in der die Fiat-Währungen tatsächlich verschwinden unter dem Druck der dezentralen Währungen. Und jetzt gibt es nur noch in dieser neuen Welt dezentrale Währungen. Wie bildet sich Zins? Nur noch am Markt oder gibt es einen anderen Zinssetzer, der dann nicht mehr die Zentralbank ist? Also anders ausgedrückt, wird dann, wenn man der Meinung wäre, würde mich Ihre Meinung interessieren, dass Zins, zentral gesetzter Zins immer noch irgendeine Form von Sinn hat? Ja oder nein? Aber angenommen, es hätte einen Sinn, wird dann quasi diese Funktion entflochten. Es gibt auf der einen Seite Geld, aber es gibt dann noch irgendwie einen Zinssetzer, der nicht gleichzeitig Zentralbank ist. Wie würde das in Zukunft aussehen?
Also genau, das ist jetzt rein spekulativ, aber Bitcoin ist ja ein deflationäres System. Das heißt, da wird es keine Inflation geben, sondern eher Deflation. Deflation ist eigentlich, eine leichte Deflation ist eigentlich für die Bürger, für die Konsumenten, für die Arbeitnehmer und Geber besser, weil das Geld sich aufwertet. Also ich habe eigentlich mehr statt weniger. Also in Inflation muss man immer schnell im Hamsterrad rennen, um Geld zu verdienen, um die Schulden zu bezahlen, um die Miete zu bezahlen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, im Rückspiegel der Geschichte sind alle Geldsysteme immer in der Inflation gestorben, nie in der Deflation. Und da müsste man halt ansetzen. Und ich glaube, wenn es noch einen Zinssatz geben würde, ich bin ein großer Fan von Marktliberalismus. Das heißt, der Markt würde selber entscheiden, was dann der Zins ist. Wenn ich Bitcoin verleihen würde, was möchte ich dafür haben? Sind das 0,2, 0,5%? Ich glaube nicht, dass wir dann wieder eine zentrale Stelle benötigen würden, um dann bestimmen zu müssen, wie der globale oder der europäische Zinssatz sein muss. Das heißt, das würden die Menschen selbst festlegen und der Markt würde das selbst bestimmen. Und nochmal, der Bitcoin ist genau der Gegenentwurf zu unserem jetzigen Geldsystem, was immer scheitern wird und was immer im Elend und Krieg endet, nämlich, dass es praktisch keine Zentralbank mehr gibt. Also hinter Bitcoin steht kein Unternehmen, kein Mensch, keine Privatperson, keine Stiftung und keine Politik oder kein Land. Und deswegen hat man ja so große Angst davor, weil es viele natürlich, die jetzt von dem System momentan profitieren, in die Arbeitslosigkeit schicken würde. Aber es wäre das, wie ich finde, friedlichste, beste und wahrscheinlich auch demokratischste Geldsystem, was die Menschheit jemals gesehen hat.
Das war eine wunderbare Zusammenfassung. Danke fürs Mitmachen, Marc Friedrich, und viel Erfolg weiter mit Ihrem Buch.
Vielen Dank.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Marc Friedrich hat gesagt, Zentralbanken agieren planlos und versuchen gleichzeitig durch Zinspolitik und Gelddruckerei Krisen zu bekämpfen, während sie diese oft selbst verursachen. Das führt nach ihm zu Spekulationsblasen und einer Anhäufung von Staatsschulden. Besonders die Europäische Zentralbank wird von Marc Friedrich kritisiert, da sie versucht, eine einheitliche Zinspolitik auf wirtschaftlich sehr unterschiedliche Länder anzuwenden, was langfristig laut ihm nicht funktionieren wird. Marc Friedrich glaubt außerdem, das bestehende System befindet sich am Ende seiner Lebenszeit aufgrund der immer größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich und der zunehmenden Inflationswellen. Seine These? Hohe Schulden und Inflation enteignen die breite Masse. Er sieht den Bitcoin als eine Alternative zu den bestehenden von Zentralbanken kontrollierten Währungen. Der Bitcoin sei immun gegen menschliche Manipulationen, da er zentral und durch einen Algorithmus begrenzt ist. Der Gründer von Bitcoin, Nakamoto, habe das schwächste Glied, den Menschen, aus dem Geldsystem entfernt, um Korruption und Inflation zu verhindern.
Ja, meine Schlussfolgerung ist, ich nehme an vielen Punkten andere Meinungen ein, als sie in dem Buch geschildert würden, nur um drei davon zu nennen. Erstens, Zentralbanken sind nicht demokratisch legitimiert. Sie sind ausgesprochen stark demokratisch legitimiert. Sie mögen zwar vielleicht einen falschen Kurs hin und wieder verfolgen, aber demokratisch legitimiert sind sie trotzdem. Sie werden von Regierungen beaufsichtigt. Diese Regierungen sind demokratisch gewählt. Der Bitcoin hingegen hat keine Governance zurzeit, an der man in irgendeiner Weise demokratisch mitwirken kann. Zweitens, es gab nicht immer Zentralbanken. Zentralbanken sind eigentlich eine Erfindung der Neuzeit. Lange vor der Weltwirtschaftskrise 1929 gab es kein starkes Zentralbanksystem und das hat mit dazu beigetragen, dass die Weltwirtschaftskrise zu einer der großen Katastrophen in den vergangenen Jahrhunderten geworden ist. Zentralbanken haben neben vielen Fehlern, die sie machen, auch große Vorteile und zivilisatorische Errungenschaften eingeführt. Und drittens, Zentralbanken zielen absichtlich oder unabsichtlich nicht darauf ab, uns alle gemeinsam zu entreichern oder um unser Vermögen zu bringen oder uns in Deflation oder Inflation hineinzutreiben, sondern sie haben klar definierte Ziele, meistens um die 2% Inflation, und sie bemühen sich, so viel Beschäftigung wie möglich zu schaffen und die Preise so stabil zu halten, wie es eben geht. Unter dem Strich, meine persönliche Meinung, eine Wirtschaftsordnung, in der es keine zentralen Zinsen gibt, die ist zumindest für mich schwer vorstellbar. Der Zins würde sich da nur noch am freien Markt bilden, wie es auch vor der Weltwirtschaftskrise der Fall war. Und demokratisch gewählte Institutionen, gewählte und legitimierte Institutionen, hätten keine Möglichkeit mehr, auf den Gang der Dinge Einfluss zu nehmen.
Und damit sind wir am Ende einer weiteren High-Podcast-Folge.
Wir hören uns wieder am kommenden Dienstagmorgen um
5.55 Uhr. Bis dahin, tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.